auf dem Balkan ist es natürlich so, dass wir nicht die Strukturen haben wie in Deutschland, dass wir diese Zivilschutzbehörden haben wie den THW und andere. Aber auch in Deutschland gehört ja sehr viel Ehrenamt und sehr viel Nichtregierungsorganisationen dazu, die die Arbeit leisten, ob es jetzt eben Caritas, ASB und andere sind, die in Deutschland auch Flüchtlingslager betreiben beziehungsweise die Versorgung dort durchführen von den Leuten.
Mit wem arbeiten Sie denn jetzt zum Beispiel in Serbien zusammen? Also wer ist denn vor Ort quasi aus Serbien beispielsweise da im
Boot? In Serbien haben wir schon lange Strukturen. Das heißt, dass wir arbeiten in Serbien, Bosnien, Montenegro, Kosovo schon seit über 20 Jahren in einigen Regionen. Und in Serbien haben wir auch ein Netzwerk von Freiwilligen und auch von festen Mitarbeitern. Und wir arbeiten sehr stark mit dem serbischen Roten Kreuz zusammen, was sehr, sehr gut funktioniert.
Mhm. Sie unterstützen ja Flüchtlinge nicht nur mit dem, was ich vorhin erwähnt hatte, sprich einer Grundversorgung, Brot, Wasser, Decken und so weiter, sondern durchaus auch bei der Registrierung und Abwicklung von Verwaltungsangelegenheiten. Wie kann ich mir das rein praktisch vorstellen? Läuft das mit Übersetzern oder was für Leute sind denn da in Ihrem Team unterwegs?
Ja, das Erste, was wir gemacht hatten, schon als die ersten Flüchtlinge kamen, wir haben 20 Übersetzer eingestellt, auf Tagesbasis, weil eben es ganz wichtig ist, dass die Leute auch kommunizieren können mit den serbischen Autoritäten, weil die meisten Leute, gerade in Serbien ist ein Land, in dem eigentlich die Leute, die reinkamen, sich zu 90% immer registriert haben. Jetzt mittlerweile sind es 100%, das ist auch also ein Effekt durch den Zaunbau, wenn man es mal so sagen will. Der Zaunbau zwischen Mazedonien und Serbien ist gemacht worden aus anderen Gründen, wie damals nach Ungarn. Nach Serbien ist er gemacht worden, um es ein bisschen besser zu regulieren. Aber die lassen alle Leute rein. Das ist der große Unterschied. Aber das Problem ist, die Leute müssen sich natürlich auch verständigen. Und es gibt viele Leute, die kein Englisch sprechen, sondern eben nur Arabisch. Und deswegen war es ganz wichtig, den Leuten Übersetzer an die Hand zu geben.
Und die Aufgabe sozusagen, die Sie als Balkan-Projektkoordinator dabei haben, heißt das auch, dass Sie sich auf politischer Ebene auseinandersetzen mit den zum Beispiel Staaten, die von dieser Aufgabe betroffen sind, für Flüchtlinge im Zweifel wenigstens einen humanen Aufenthaltsstatus oder Durchreisestatus zu gewährleisten? Funktioniert es auch politisch?
Also wir sind eine Nichtregierungsorganisation. Wir versuchen uns aus der Politik so weit es geht rauszuhalten. Müssen aber natürlich mit den lokalen Autoritäten koordinieren. In Serbien, da wir schon länger dort sind, konnten wir das sehr gut machen, gerade mit den lokalen Autoritäten. Auf zentraler Ebene ist mal eine andere Sache. NGOs arbeiten normalerweise Grassroot-Level, das heißt erstmal von unten nach oben. Und die lokalen Autoritäten auf dem Feld, mit denen kann man, die kennen die Problematik, die sehen die Problematik, die sind nah dran, mit denen kann man sehr gut arbeiten und konstruktiv Lösungen erarbeiten und finden.
Jetzt ist es ja interessanterweise, wir haben zwar diesen Fokus jetzt gehabt und der ist ja auch aktuell erklärbar, aber HELP, also die Organisation und Sie natürlich in persona, machen ja auch was anderes, nämlich vor Ort sozusagen für lebenswerte Strukturen zu sorgen, also sprich in Serbien beispielsweise einfach durch Armutsbekämpfung, Existenzgründung und sowas eine Strukturförderung herzustellen. Betrifft das auch Roma-Familien, beziehungsweise die als dort ja relativ, zumindest ökonomisch, relativ schwierig situierten Menschen kaum eine Chance haben? Was ist das für ein Klientel, mit dem Sie da zu tun haben vor Ort?
Ja, das ist natürlich unser Hauptpunkt auf den Balkanarbeit ist letztendlich sozial schwache Leute zu unterstützen. Dazu gehören größtenteils natürlich die Gruppe der Roma und die in den Wirtschaftszyklus reinzubringen. Kleinwirtschaftshilfe, kleine Existenzgründung, das ist unser Hauptaufgabengebiet hier. Und wir haben mehr als 6.000 Existenzgründer aufgebaut in den letzten 8 Jahren mit einer Erfolgsquote von 91%. Das ist relativ hoch. Die Erfolgsquote heißt für uns, wenn die 3 Jahre später noch ein höheres Einkommen als das Durchschnittseinkommen erwirtschaften und legal registriert sind. Das ist ganz wichtig, weil sie müssen auch Steuern zahlen. Interessant ist, diese Projekte werden von den lokalen Gemeinden und der lokalen Autoritäten mitfinanziert. Das ist für uns auch eine Precondition. Es muss gemacht werden, weil man unterstützt die lokale Wirtschaft und den lokalen Wirtschaftszyklus und nicht den deutschen. Und es soll auch so sein, es ist Migrationsprävention.
Ja, deswegen gibt es wahrscheinlich auch Händeklatschen aus der Bundesrepubliks Regierungsebene, kann ich mir vorstellen. Also das.
Ja, jetzt ja. Jetzt ja, das ist aber so, das ist war nicht immer so. Und es war schwierig, an sinnvolle Projekte Geld zu bekommen, ist nicht immer einfach. Die Bundesregierung hat unsere Projekte immer in gewissem Umfang unterstützt, es war immer schwierig, die Strukturen aufrechtzuerhalten, und hauptsächlich, wir sind auch unterstützt worden von der holländischen Regierung, Schweizer Regierung, EU. Und die deutsche Regierung war immer dabei, das ist schön. Und jetzt ist natürlich so, dass alle sagen, ja super, Migrationsprävention müssen wir machen. Aber das ist genau das, was wir schon seit Jahren predigen und Jahren machen. Man muss Strukturen vor Ort schaffen, dass die Leute eben auch zufrieden sind und ihr eigenes Einkommen erwirtschaften. Hilfsorganisationen haben auch Fehler gemacht hier unten. Wir haben zu viel humanitäre Hilfe, ist nie gut für einen Staat. Man muss die Leute möglichst schnell nach einer humanitären Katastrophe immer wieder in die Arbeit reinbringen. Das ist auch ein psychologischer Effekt für die, dass sie ein Selbstwertgefühl haben. Selber Geld auszugeben, was man selber erarbeitet hat, ist immer besser.
Vielleicht mal so, um den Bogen rund zu machen, wenn wir schon mal dabei sind, eine Einschätzung sozusagen auch von einer politischen Aktivität. Was würden Sie sich denn für die Zukunft, sprich die nähere, also die nächsten 2-3 Jahre tatsächlich aus der politischen Ebene wünschen? Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, um mit einerseits den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten auf dem Balkan umzugehen, andererseits auch mit den Flüchtlingen aus Syrien und Nahost?
Es müssen weiterhin langfristige Projekte auch gemacht werden, gerade mit der Zielgruppe der Roma. Da fängt man an mit Erziehung und Bildungsarbeit, die auch da wichtig ist. Und das kann man nicht innerhalb von einem Jahr Projekt machen oder so sagen, jetzt ist eine Notsituation, jetzt kriegt man für 6 Monate finanzielle Mittel. Da muss man planen, langfristig über 2-3 Jahre und konzeptionelle Projekte machen. Und oft ist das so, die Haushaltsbedingungen eines Staates, da gibt es ein Haushaltsrecht, dass ein Haushalt für ein Jahr verabschiedet wird oder für 2 Jahre dann. Und da gibt es dann Restriktionen, das ist natürlich schwierig, das erschwert uns die Arbeit natürlich, um zu sagen, wir wollen jetzt ein konzeptionelles, langfristiges Projekt machen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Ich bin sehr mal dafür, auch den Leuten mit Pilotprojekten schön zu zeigen, das haben wir erreicht. Es gibt sehr viele schöne Sachen, die man sich diesbezüglich angucken kann, auch die wir gemacht haben im Nisch-Grenzregion zu Bulgarien mit Roma. Die integrieren in den kompletten Recycling-Prozess, nicht nur sammeln, sondern eben auch die Produkte zu recyceln. Es gibt schöne Sachen, die man erweitern kann. Und da würde ich mir wünschen, dass da mehr Unterstützung kommt, um diese Sachen zu erweitern.